Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute spreche ich mit Dr. Rike Herrmann über Beckenboden und Rückbildung, aber auch Vorbereitung des Beckenbodens, wenn wir eine Bauchgeburt haben bzw. einen Kaiserschnitt. Ich habe aus dieser Podcast-Folge total viel für mich mitgenommen, auch für die vaginale Geburt. Also ich glaube, es lohnt sich für alle, sich diese Podcast-Folge anzuhören, weil ich nicht wusste, dass man tatsächlich in der Schwangerschaft schon den Beckenboden trainieren sollte, dass das gut ist und wie genau das eigentlich dann ist, also wie sowas abläuft und warum das sinnvoll ist. Also wenn dich das interessiert, das Thema Beckenboden grundsätzlich oder du vielleicht auch eine Bauchgeburt geplant hast, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich und ich wünsche dir viel Freude und gute Erkenntnisse. Liebe Rike, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Du bist Gynäkologin in eigener Praxis und du bist bei der Mom Academy. Da hast du den Podcast und klärst auf zu Schwangerschaft und Rückbildung auf Instagram. Du bist Beckenbodenspezialistin und hast das Buch geschrieben, Die Beckenbodenrevolution. Und du bist Mama von 3 Kindern. Du hattest 2 vaginal operative Geburten und dann eine geplante Bauchgeburt. Und heute wollen wir uns unterhalten über den Beckenboden. Und vielleicht magst du dich auch selbst noch mal ein bisschen vorstellen. Willkommen.
Liebe Christine, vielen Dank für die liebe Einladung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, als auch treue Podcast-Hörerin, vor allem während meinen Schwangerschaften, habe ich mich sehr gefreut, dass wir heute mal gemeinsam in den Austausch gehen können und auch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, was ich tagtäglich begleite. Wie du schon so schön gesagt hast, wir bei der Mom Academy, die ich zusammen mit der Katharina gegründet habe und wo wir beide uns auch stark machen für das Thema Beckenboden und auch in meiner Praxis hier in Frankfurt, wo das ein großer Schwerpunkt ist und wo ich wirklich Frauen eigentlich aus ganz Deutschland ja untersuche und begleite und natürlich auch meine Schwangeren habe. Und ich freue mich einfach immer, die Möglichkeit zu haben, über das Thema zu sprechen.
Ja, lass uns gleich mal loslegen, weil wir wollen uns heute ja ein bisschen mit dem Beckenboden und Kaiserschnitt bzw. Bauchgeburt unterhalten. Was ist so das Allerwichtigste, was du dazu zu sagen hast? Also ist der Kaiserschnitt für den Beckenboden die schonendere Methode oder nicht? Was sagst du als Gynäkologin dazu?
Das ist immer, glaube ich, so ein bisschen der Irrglaube, den viele Frauen haben. Das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Wir können da ja später auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Es ist aber so, dass mal vorweg, dass die Schwangerschaft im Leben einer Frau das größte Risiko darstellt für Beckenbodenprobleme, unabhängig von der Geburtsmethode. Ich finde das immer ganz wichtig zu sagen, dass der Kaiserschnitt schützt uns in dem Sinne nicht vor Beckenbodenbeschwerden, denn die Schwangerschaft selbst ist einfach der größte Risikofaktor und führt zu Veränderungen im Körper der Frau, die dann auch zu langfristigen Beckenbodenbeschwerden führen können.
Das ist ja total spannend, weil ich denken würde, das liegt an der Geburt selbst, dass der Beckenboden in Mitleidenschaft gezogen wird. Zumindest habe ich das so erlebt nach meinen Geburten, dass ich den gar nicht mehr richtig gespürt habe dann nach der Geburt. Also vorher immer ein gutes Gefühl hatte und dann danach erstmal so, ich weiß nicht, wie ich da überhaupt irgendwas anspannen soll. Kleiner Disclaimer. Das hat sich alles wieder gut regeneriert.
Ja, das ist tatsächlich bei mir auch so gewesen. Und das ist ja zum gewissen gerade auch normal nach einer vaginalen Geburt, dass man den Beckenboden Tage oder vielleicht auch wochenweise mal nicht anspannen kann. Und sicherlich, und das ist auch so, hat er eine größere Belastung dann nochmal unter der Geburt, als wenn ich das Kind über eine Bauchgeburt oder einen Kaiserschnitt auf die Welt bringe. Aber es gilt halt nicht für alle Beschwerden. Und darum geht es so ein bisschen. Wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen dem Thema Inkontinenz zum Beispiel und dem Thema Organsenkungen, wo wir einfach schon sagen können, dass vor einer Organsenkung der Beckenboden, der Kaiserschnitt schon schützt, in Anführungsstrichen. Also dass es einfach weniger Senkungen gibt nach nur Kaiserschnittgeburten im Vergleich zu nach vaginalen Geburten. In Bezug auf die Belastungsinkontinenz allerdings sieht das anders aus. Ne? Da ist der Unterschied, liegt da nur bei 10% höherer Rate nach Vaginalgeburten im Vergleich zum Kaiserschnitt. Und da ist einfach so, wenn eine Frau in der Schwangerschaft schon eine Belastungsinkontinenz hat, und das haben viele, dann hat sie damit schon alleine ein hohes Risiko, langfristig daran zu erkranken oder daran zu leiden. Und da ist es dann nicht, also es ist unabhängig davon, ne, ob ich dann das Kind dann noch per Kaiserschnitt auf die Welt bringe oder nicht. Und ja, da ist es einfach eben so ein bisschen, kann man nicht alles über einen Kamm scheren.
Ja. Ja, spannend. Und gibt es da einen Unterschied, ob man zum Beispiel einen primären oder einen sekundären Kaiserschnitt macht?
Also der Beckenboden wird während der Geburt ja erst relativ spät belastet. Ne? Also der Beckenboden ist ja, man kann das selber immer so ganz schön tasten, finde ich, wenn man so keine Idee hat, wo ist denn genau der Beckenboden? Die meisten sagen ja, irgendwo da unten. Dann kann man mal sich vorne die Symphyse tasten, also das Schambein, den Knochen unter der Vulva, und dann mal hinten am Kreuzbein entlang fahren mit den Fingern, bis man irgendwann keinen Knochen mehr spürt. Dann kommt nämlich unser Steißbein. Und wenn ich sitze und die Hände so unter meinen Gesäß schiebe, dann fühle ich die Sitzbeinhöcker. Und das sind so die knöchernen Begrenzungen des Beckenbodens, vorne, hinten und an der Seite. Also der hängt relativ tief. Und das heißt auch, das Baby muss sich eigentlich einmal durch das Becken durchdrehen, bevor dann der Beckenboden sich aufdehnt. Und wenn ich jetzt einen späten Umstieg habe von der vaginalen Geburt auf den Kaiserschnitt und der Beckenboden schon sich am Dehnen ist und belastet wird, dann tatsächlich ist es ein Unterschied. Wenn ich jetzt aber in der Eröffnungsphase bin unter der Geburt und mein Muttermund hat sich vielleicht nur auf einen Zentimeter eröffnet, und dann steigt man um auf den Kaiserschnitt, dann ist der Unterschied nicht da eigentlich zwischen primären und sekundären Kaiserschnitt. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie weit fortgeschritten ist die vaginale Geburt schon.
Und man sagt ja eigentlich, wenn man eine Bauchgeburt hat, dass es dann gut wäre, auf die Wellen zu warten. Was sagst du denn dazu?
Ja, das habe ich tatsächlich selber auch gemacht. Ich habe die Möglichkeit bekommen. Es ist schade, es ist natürlich nicht überall möglich. Deswegen traue ich mich manchmal das gar nicht so groß rauszusagen, weil ich auch nicht, dann immer zu sagen, oh, das war für mich das Wichtigste, dass das so geklappt hat, weil das auch nicht jede Frau diese Möglichkeit bekommt, leider. Ja. Es findet ein bisschen Umdenken statt. Also zum Beispiel an der Uniklinik hier in Frankfurt weiß ich, oder habe ich gehört, zumindest von meinen Frauen, die ich begleite, dass die zumindest bis zum Termin warten auf jeden Fall. Es ist natürlich für das Krankenhaus schwieriger in der Planung, ne, immer zu warten, was die OP-Planung angeht, weil natürlich auch nachmittags, abends, nachts nicht so viel Personal da ist wie tagsüber. Aber an sich finde ich es schon schön für das Kind natürlich auch und aber auch für die Mutter selber, sich auf die Geburt einzustellen und zu wissen, mein Kind hat jetzt entschieden, es möchte kommen, ne, und es geht los, und wir wissen, dass die Kinder weniger Anpassungsstörungen haben nach der Geburt, wenn sie selber schon Wehen oder Wellen erfahren haben.
Ja, ja. Und da ist es aber dann nicht so entscheidend, wie weit sich der Muttermund schon geöffnet hat. Oder würdest du sagen, auch das, also wie lange man da die Wellen sozusagen noch spürt, hat einen positiven Effekt auf das Kind? Oder ja, wie würdest du das sagen? Oder wie hast du es selber gehandhabt?
Ja, das ist, glaube ich, natürlich, die Frage ist ja immer, warum mache ich den Kaiserschnitt? Habe ich wirklich eine medizinische Indikation, und es darf auf gar keinen Fall eigentlich dazu kommen, dass das Kind tief ins Becken reinrutscht, dann würde ich natürlich früher in die Klinik gehen. Ne? Sage ich, wenn es dann doch auf einmal schnell geht, dann ist das für mich auch okay. Da kann ich natürlich länger warten, aber wenn ich zum Beispiel ja auch weiß, mein Kind muss danach medizinisch betreut werden und wir müssen auf jeden Fall den Kaiserschnitt machen, dann würde ich nicht so lange warten. Aber für das Kind denke ich immer, wenn es bereit ist und wenn es Wehen mitbekommen hat und wenn, bis man von zu Hause losfährt und dann im OP-Saal ist, vergeht ja auch noch mal ein bisschen Zeit. Also bei mir waren das dann gut 2,5 Stunden, die noch mal vergangen sind, weil es ja kein Notfall war in dem Sinne. Glaube ich, dass das keinen großen Unterschied macht. Die für den Beckenboden, wenn man da noch mal guckt, ist es dann nicht entscheidend, ob der Muttermund 1 Zentimeter auf ist oder 4 Zentimeter auf ist, weil einfach das Baby noch gar nicht an den Beckenboden dran gekommen ist.
Verstehe. Gibt es denn manchmal die Entscheidung für die Bauchgeburt, weil man den Beckenboden schonen will, oder ist das eher nicht so der Fall?
Ich finde ja, leider ist das oft noch nicht so der Fall, ja, weil ich finde schon auch, ich erlebe natürlich in der Praxis auch schwere Fälle von Beckenbodenstörungen, wo man vielleicht auch schon unter der Geburt das hätte sehen können, dass es einfach ein großes Missverhältnis gibt. ja, wo man sagen kann, dass man hat einfach bestimmte Risikofaktoren. Zum Beispiel, wenn die Frau sehr klein ist und ein Kind hat, was über 4 Kilo schwer ist. Also wenn die Frau unter 1,60 Meter groß ist und sie hat ein Kind, was über 4 Kilo schwer ist, dann hat man einfach nachweislich ein viel höheres Risiko für Beckenbodenabrisse. Und die sind halt irreversibel. Und da muss man zumindest darüber aufklären, finde ich, damit die Frau selbst entscheiden kann mit dem Wissen. Und sie natürlich, und das ist eigentlich das Ziel, was ich verfolge, dass ich frühzeitig erkenne, hat die Frau, ist sie in der Lage, ihren Beckenboden wahrzunehmen und zu steuern? Weil das meiner Meinung nach einfach das Wichtigste ist dann unter der Geburt. Ne, ich komme da mehr von der körperlichen Vorbereitung, ne, wo du ja die mentale Vorbereitung machst, dass ich sehen kann, ist die Frau in der Lage, loszulassen? Oder hat die einen sehr verspannten Beckenboden? Und ich kann auch über einen Ultraschall sehen, wenn die Frau schiebt, also ich sage jetzt bewusst nicht pressen, aber wenn sie schiebt, ob sie den Beckenboden öffnet oder ob sie reflektorisch den Beckenboden verspannt und anspannt. Und das ist nämlich nochmal ein erhöhtes Risiko dafür, dass der Beckenboden einen Schaden nehmen kann unter der Geburt. Und wenn ich das aber in der Schwangerschaft erkenne, kann ich die Frau natürlich gezielt darauf vorbereiten. Also ich kann sie, je nachdem, ob sie das selber kann dann mit meiner Anleitung oder ich merke, da ist ein bisschen mehr Problematik dahinter, dann kann ich sie in eine 1:1 Physiotherapie schicken und sie hat noch einige Wochen Zeit, das zu erlernen und dann auch selber zu steuern. Und in unseren Kursen, die wir anbieten, unsere Beckenboden-Intensivkurse auch für die Schwangerschaft, da ist der Schwerpunkt genau darauf, nämlich dieses Loslassen und Wahrnehmen und Steuern. Und da bekommen wir auch immer regelmäßig wieder Feedback, dass die Frauen gespürt haben unter der Geburt, richtig sagen konnten, ich konnte das lenken. Ich konnte ganz bewusst dann in dem Moment loslassen und habe gespürt, wie mein Beckenboden den Weg freigibt für das Kind. Ja. Und wussten auch, jetzt ist mein Kind genau an der Stelle und da einfach spielen kann. Und desto mehr ich das natürlich in der Schwangerschaft schon übe und trainiere, desto besser funktioniert das dann auch unter der Extrembelastung Geburt, weil das ja nochmal eine ganz andere Situation ist. Und deswegen ist es für mich immer, ja, es gibt Gründe auch aus Beckenbodensicht zu sagen, der Kaiserschnitt wäre jetzt vielleicht schon da. Da spielt auch die Familienanamnese eine große Rolle. Also was bringe ich für ein Bindegewebe auch mit in die Geburt? Hat meine Mutter eine Senkung? Hat meine Oma eine Senkung? Meine Tante? Da sich einfach auch mal so ein bisschen umzuhören. Wie groß ist das Kind geschätzt? Und da ist es natürlich, gibt es immer Abweichungen. Aber wenn man jetzt sagen, auch unterschiedliche Menschen hat, die das Kind gemessen haben und es sehr schwer geschätzt wird. Oder wenn man einfach auch, wie es bei mir dann auch der Fall war, ne, in der Familie schon immer Komplikationen unter der Geburt hatten, die eher eine körperliche Rolle gespielt haben, also wo der Körper einfach ein Missverhältnis vielleicht eher darstellt, dann kann das eine Rolle spielen. Aber es ist viel, viel wichtiger, meine ich, unter der Geburt ein aufmerksames Team zu haben und frühzeitig das Risiko zu erkennen.
Ja, und da hat man natürlich als Gebärende nicht so viel Einfluss drauf, ne?
Nee, das stimmt. Ja. Aber den Einfluss habe ich vorher. Ich kann meinen Beckenboden bestmöglich vorbereiten, damit die Geburt gut funktioniert.
Ja, ich habe auch schon öfter gehört, dass Beckenbodentraining in der Schwangerschaft sinnvoll ist, aber es war noch nie so ganz konkret, also so wie ich es jetzt bei dir höre. Magst du vielleicht noch kurz erzählen, was für Kurse ihr da anbietet? Also wie kann man sich das vorstellen, ganz konkret?
Genau, also wir haben zwei unterschiedliche Beckenbodenkurse. Einmal den Beckenbodenintensivkurs für die Schwangerschaft, wo wir auch über Yoga, Atemtechniken an den Beckenboden drangehen. Und auch es gibt auch einen Workout-Teil und es gibt medizinische Aufklärungsvideos. Videos von mir, wo ich erstmal erzähle, was ist der Beckenboden, wo liegt der Beckenboden, wie spanne ich ihn an, wie entspanne ich ihn, was hat der für einen Einfluss auf die Geburt, wann ist er denn auch dann wichtig, damit man erstmal ein Verständnis dafür bekommt und dann über unsere Videos, die sind on demand, also die kann ich mir so oft anschauen, wie ich möchte, dann lerne, den Beckenboden ganz bewusst loszulassen und zu steuern unter der Geburt, weil es ist genau so, wie du es gerade gesagt hast, Beckenbodentraining in der Schwangerschaft kann zum einen Beschwerden in der Schwangerschaft verhindern oder verbessern, wie Inkontinenz, und das betrifft über 50% der Frauen, hat aber auch, also verringert das Risiko, langfristig an Inkontinenz zu erkranken. Dafür gibt es mittlerweile einige Studien. Und auch beim Thema Yoga wissen wir, dass das die zweite Geburtsphase verkürzen kann unter der Geburt und das Schmerzniveau deutlich senken kann. Das ist ja auch immer unter, also gibt ja zweierlei, einmal das Mentale und das spielt ja mit rein in das Körperliche. Also wenn ich jetzt in die Angst gerate, dann gerät meine Muskulatur in die Anspannung und dann komme ich in den Schmerz. Und durch den Schmerz bekomme ich wieder Angst. Und dieser Teufelskreis aus Angst, Spannung, Schmerz, den zu unterbrechen, ne, da brauche ich ja auch eben die körperliche Vorbereitung. Das vernachlässigen auch viele. Und es ist ja dieser Mythos, Beckenbodentraining in der Schwangerschaft ist nicht gut, weil erstens danach muss ich sowieso meinen Beckenboden trainieren. Das bringt doch alles gar nichts. Ja, warum soll ich es vorher machen? Oder zweitens, mein Beckenboden wird dann zu steif und dann gibt es ein Geburtshindernis. Ja. Und ich glaube, da müssen wir verstehen, dass ein gesundes Training, da geht es nicht darum, den Muskel nur zu kräftigen, sondern wir wollen einen gesunden Muskel haben, der stark und flexibel ist und den ich anspannen kann, um auch eine Inkontinenz in der Schwangerschaft zu verhindern, den ich aber auch loslassen kann, um dem Baby die Möglichkeit zu geben, durch den Beckenboden hindurch zu gleiten und dass der Beckenboden sich aufdehnen kann. Der muss sich nämlich auf über das Dreifache seiner Länge dehnen können unter der Geburt.
Ja, Wahnsinn. Ich freue mich total, dass die Wirksamkeit meiner Methode inzwischen von einer Studie am Universitätsklinikum Jena nachgewiesen wurde. Wenn du wissen möchtest, wie du deine Schwangerschaft und dein Geburtserlebnis signifikant positiv beeinflussen kannst, melde dich gern auf meiner Website für den kostenlosen und komplett unverbindlichen Schnupperzugang an. Den Link findest du in den Shownotes. Zurück zur Folge. Es gibt ja auch so einen Rechner, wo man das ausrechnen kann, wie groß das Risiko sozusagen ist, da später dann Beschwerden zu haben. Magst du darüber mal was erzählen? Mhm.
Super gern, das ist der You Are Choice Rechner. Der ist, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, der ist nicht dafür da, um Frauen zum Kaiserschnitt zu überreden, sondern das ist dafür da, um eigentlich aufzuzeigen, dass das Risiko gar nicht viel größer ist, wenn man spontan entbindet häufig. Das macht es nochmal so ein bisschen plastisch. Und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Man muss sich so vorstellen, man hat die Möglichkeit, da viel über sich selber und das Baby einzugeben. Da kommt die Familienanamnese mit rein. Man macht das relativ am Ende der Schwangerschaft, dass dann auch noch das voraussichtliche Geburtsgewicht und Kopfumfang des Kindes mit rein kommt, die eigene Körpergröße. Man gibt an, ob man selber schon Beschwerden hat, was den Beckenboden angeht. Und dann wird eben ausgerechnet über eine Statistik und über die Studien, die dort eingepflegt worden sind, wie hoch ist denn mein Risiko für Inkontinenz, für Organsenkungen und im Vergleich Spontangeburt versus Kaiserschnitt. Und da sieht man häufig, dass das Risiko eben gar nicht viel größer ist. Habe ich jetzt aber mal den Fall, dass ich wirklich sehe, der Kaiserschnitt, die Bauchgeburt hat ein deutlich geringeres Risiko und das ist meistens dann in Bezug eben auf Senkungen, dann muss ich das oder kann ich das mit der Frau offen besprechen. Ja. Und dann kann man auch gucken, okay, ist das für mich der ausschlaggebende Grund, mich dann gegebenenfalls für den Kaiserschnitt zu entscheiden oder eben nicht? Oder kann ich zumindest dieses Wissen mit in die Geburt nehmen und wenn ich merke, es wird schwieriger, als wir eigentlich dachten, dann habe ich vielleicht nochmal dieses bisschen in meinem Kopf, das mir dann dazu verhilft, in dem Moment zu sagen, hey, wir switchen jetzt um, frühzeitig. Ja, ja. Weil wir wollen ja nicht dahin kommen, dass wir alle Frauen per Kaiserschnitt entbinden.
Genau. Du hattest ja auch bei deinen ersten beiden Geburten eher Probleme. Du hattest es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass das Becken da Schwierigkeiten hatte, dass es körperliche Probleme eher gab. Und die ersten beiden Geburten waren dann vaginal operativ. Hattest du da den Beckenboden eigentlich mit im Kopf und dich trotzdem für die vaginale Geburt entschieden? Oder wie war das? Und wie war es dann bei deinem dritten Kind, wo du dich für die Bauchgeburt entschieden hast dann?
Gar nicht, ne? Also das ist ja auch der Ursprung unseres Buches und der Arbeit, das ist eigentlich meine erste Geburt. Ich meine, muss ich vorstellen, ich bin Gynäkologin, ich habe in einem großen Perinatalzentrum gearbeitet mit über 2.500 Geburten im Jahr. Das Thema Beckenboden hat nie eine Rolle gespielt. In meiner ganzen Ausbildung, es war eigentlich komplett egal, ne? Hauptsache, das Kind kommt irgendwie raus, so muss man sich das vorstellen. Okay. Und ich bin schon immer sehr, sehr sportlich gewesen, habe, so sage ich es immer gerne, eher Männersport getrieben, also ich habe Fußball gespielt, ich war im Fitnessstudio, ich habe nie viel für meine körperliche Flexibilität und Weichheit getan, sag ich mal, und habe dann auch gedacht, ich brauche mich auch nicht groß vorbereiten auf mein Kind, auf meine Geburt, weil ich erlebe ja jeden Tag Geburten und bin da so ein bisschen blind reingegangen, das ist jetzt auch schon über 8 Jahre her, mein Großer ist 8 und ja, war dann so, dass erstmal hatte ich eine ganz schwierige Eröffnungsphase, weil mein Mann war nicht da. Mein Sohn kam 4 Wochen zu früh und der war beruflich noch nur in New York. Der hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und ist in den nächsten Flieger gestiegen. Aber ich wusste, er sitzt im Flugzeug und ich bin hier. Und ich glaube, das hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt, dass ich sehr, sehr schwer eröffnet habe und irgendwie es noch bei mir halten wollte, das Kind, bis er da ist.
Ja, das höre ich ganz oft.
Ja. Und dann wurde das Kind auch relativ klein geschätzt, 4 Wochen früher. Mhm. Und war dann nachher im Endeffekt ein Kind mit 3.300 Gramm, aber 37 Zentimeter Kopfumfang, schon 4 Wochen vor Geburt. Und dann hatte ich eben die Sauglockenentbindung und bin dann, weil ich dachte, naja, ich bin sportlich, ich will direkt wieder meinen Sport machen, 2 Monate später in einen High-Intensity-Kurs gegangen. Oh. Und habe da dann erlebt, dass ich Urin noch verliere. Aber ich muss noch mal einen Gang zurück. Genau, ich bin aus der Klinik gekommen und war mit meinem Mann, so schreibe ich es auch in unserer Bucheinleitung, in der Apotheke. Ich wollte noch, irgendwas wollte ich noch besorgen und habe dort dann genießt und habe mich komplett entleert in der Apotheke und dachte, es wäre Wochenfluss und war so erschrocken darüber, dass ich Urin verliere. Ich als 28-jährige, supersportliche Frau, die noch nie darüber sich Gedanken gemacht hätte, dass mir das passieren könnte. Ja. Und das war dann eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, als ich dann nach 2 Monaten in diesem Training war und dass ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass ich darüber nichts weiß und ich bin Gynäkologin, wie soll es denn allen Frauen da draußen gehen? Ja. Und das war der Ursprung der Arbeit. Und dann habe ich angefangen, mich diesem Thema zu widmen und habe ganz, ganz viele Fortbildungen gemacht, das außerhalb meiner Weiterbildung lief. Und habe dann für meine zweite Schwangerschaft mich sehr, sehr extrem vorbereitet, auch mit Yoga, mit Atemtechniken, mit mentaler Arbeit. Und ich habe sehr, sehr super eröffnet und war richtig empowered, auch unter der Geburt. Ich habe sie richtig genossen. Ich habe mich schon richtig auf die Geburt gefreut. Ich habe richtig gedacht, so jetzt machst du es richtig gut. Ja. Und war auch so. Und es war dann aber ganz am Ende wieder so, dass mein Kind nicht um die Symphyse bei mir rumgekommen ist und die Kurve gekriegt hat. Und ich hatte wieder eine Sauglockenentbindung von Beckeneingang. Also es ist eine schwere Entbindung. Und ich glaube, das wurde auch nur gemacht, weil ich einfach das Team kannte und weil ich da bekannt war. Und mein zweiter Sohn war an Termin mit über 3.900 Gramm, wieder 37 Kopfumfang und war sehr, sehr gestaut nach der Geburt. Er hat sich sehr schwer getan. Und ich hatte danach einfach wirklich 14 Monate damit zu tun, meinen Beckenboden wieder aufzubauen und zu stärken. Ich hatte wahnsinniges Fremdkörpergefühl. Und für mich war dann einfach, ich habe das geschafft. Ich habe einfach wahnsinnig Glück mit meinem Bindegewebe. Das muss ich aber an der Stelle auch einfach sagen. Ich erlebe Frauen, die genau die gleichen Geburten haben, wo das einfach nicht so ist. Trotzdem musste ich auch in meiner dritten Schwangerschaft, wenn ich huste und niese, habe ich immer noch eine Belastungsinkontinenz gehabt. Das ist aber auch dann einfach da, diese Schwäche ist einfach da. Konnte aber wieder joggen außerhalb der Schwangerschaft und habe das sehr gut hinbekommen und habe mich dann natürlich, was die dritte Geburt angeht, sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt. Wie mache ich das jetzt? Ja. Und bin mir einfach meine Risiken bewusst. Und das war eine Mischung aus mein Kind hat sich schwer getan. Ich habe 2-mal das Glück gehabt, ich habe 2 gesunde Kinder. Und habe meine Hebamme, die beide Geburten begleitet hat und die gesagt hat, Rieke, das ist ein anatomisches Thema bei dir. Deine Symphyse steht eng. Ich habe mich die ganze Schwangerschaft über mit Osteopathie vorbereitet, den Geburtsweg frei gemacht, weil ich mich einfach noch nicht entscheiden wollte. Und als sie dann aber, ich glaube, es war in der 35. Schwangerschaftswoche, zu mir gesagt hat, wir können das alles versuchen. Und wir können da gehen und wir können auch spät noch umswitchen. Ich habe einfach gespürt, dass es nicht funktionieren wird. Und mein Kind war wieder sehr groß geschätzt und er war dann auch der größte von allen nochmal und hat noch einen größeren Kopf gehabt. Mhm. Und deswegen weiß ich, dass das für mich die richtige Entscheidung war.
Ja.
Auch für meinen Beckenboden, weil ich habe wirklich lange damit gehadert oder gekämpft noch nach der zweiten Geburt. Und niemand kann mir sagen, wenn ich jetzt nochmal so eine schwere Sauglocke habe, ob es dann nicht irgendwann mein Gewebe auch nicht mehr hält. Und weil ich einfach sehr sportlich bin und auch klar war, dass ich dieses Mal nach der Geburt sehr schnell wieder arbeiten gehe mit meiner eigenen Praxis, war das für mich die richtige Entscheidung, das dann so zu machen.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du uns da jetzt nochmal so ein bisschen mitgenommen hast, wie das eigentlich dazu kam, dass du dich dafür so interessiert hast und dann eben auch am Ende ja das Buch auch geschrieben hast. Ich würde gern nochmal fragen wollen, ob es für den Kaiserschnitt eigentlich auch eine Rückbildung braucht, wenn man sich denn dann dafür entschieden hat, aus welchen Gründen auch immer oder musste.
Ja, oder eben gar nicht entschieden hat und es kam dann dazu. Ne?
Genau.
Ja, ich glaube, ich habe eingangs schon die Frage schon beantwortet, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, dass die Schwangerschaft den größten Risikofaktor darstellt. Und wir haben natürlich neben dem Beckenboden, der einfach in der Schwangerschaft großen Veränderungen unterlegen ist. Also wir haben ja immer diesen Satz im Kopf, ja, ach, du verlierst jetzt Urin in der Schwangerschaft, weil das Baby auf die Blase drückt. Das ist falsch. Ja, natürlich haben wir das Mehrgewicht des Babys. Wir haben aber einfach die hormonellen Veränderungen des Beckenbodens. Der wird weicher. Der Beckenboden besteht ja auch zum Teil aus Bindegewebe, was einfach hormonellen Schwankungen unterlegen ist. Er wird weicher. Unser Becken wird größer. Das heißt, der Beckenboden wird auch ein bisschen gedehnt. Wir haben die Blase und den Blasenhals, die absinken, die mobiler werden. Das heißt, ich kann im Ultraschall genau sehen, dass wenn die Frau hustet, niest, drückt, dass die Blase sich stark bewegt, was dann auch eine Inkontinenz hervorrufen kann. Und da ist es einfach so, dass diese Veränderungen nach der Geburt auch bestehen bleiben, egal ob ich dann eben, wie ich mein Baby auf die Welt bringe. Plus, wir haben natürlich auch das Thema der Rektusdiastase, der tiefen Bauchmuskulatur, die gedehnt wird, und die äußeren geraden Bauchmuskeln, die auseinanderweichen, physiologischerweise bei jeder Schwangeren. Das kann auch bis zu 7 Zentimeter sein am Ende der Schwangerschaft. Dass man ja auch eine große Lücke sozusagen hat und eine Schwäche in der Bauchwand, und die habe ich einfach durch die Schwangerschaft. Und das heißt, ich muss mich nach jeder Geburt, muss ich meinen Körper rückbilden und ihm die Zeit geben, dass das Bindegewebe wieder straffer wird. Viel Gewebe muss ja auch abgebaut werden, ne? Die Gebärmuttermuskulatur ist ja sehr, sehr vergrößert. Viel Muskel wurde gebildet. Die Bänder, die unsere Organe halten, die bewegen sich ja nicht frei in unserem Körper, sondern die sind ja an Bändern befestigt. Die sind gedehnt, verlängert. Das braucht alles Zeit. Und ich habe auch nach einem Kaiserschnitt ein Baby, was ich die ganze Zeit trage, was ich dann vielleicht in die Trage reinnehme, auf meinen noch geschwächten Beckenboden. Und da brauche ich genauso eine Rückbildung wie nach einer vaginalen Geburt.
Ja, genau. Ich erinnere mich noch daran, dass ich total geschockt war, als ich so in der Mitte meines Bauches diese Lücke gespürt habe nach der Geburt, ne? Also da, wo wie kann man das erklären? Also zwischen den Rippen sozusagen gibt es ja quasi eine Lücke in der Mitte, und wenn die halt bis zum Bauchnabel runter und noch tiefer einfach da ist, wo keine Muskulatur ist, weil die nicht zusammengewachsen ist dann mehr, ne, sondern so einmal auseinandergegangen ist in der Schwangerschaft, versuche das gerade so zu erklären für jemanden, der es noch nie erlebt hat, noch nie gehört hat, dann nach der Geburt bleibt da halt erstmal diese komische Lücke, und die nennt sich Rektusdiastase, ne?
Genau. Man kann das in der Schwangerschaft, man sollte es nicht häufig machen, aber um es dir einfach mal vorzustellen, wenn du gerade schon ein bisschen weiter bist in deiner Schwangerschaft und du legst dich auf den Rücken und stellst die Beine auf und kommst einfach mal gerade nach oben, als würdest du deinen Bauchmuskel trainieren, dann siehst du in der Regel in der Mitte so eine kleine Spitzbauch, so eine Pyramide, die da rausdrückt. Und das ist eben das, sind die Organe, die durch die Lücke hochgedrückt werden. Das sieht man ja sonst nicht. Und da kann man das dann oft sehen einfach. Ich hatte das ganz extrem auch in meiner dritten Schwangerschaft viel mehr als bei den anderen. Man sagt auch, dass es pro Schwangerschaft mehr wird. Und im Endeffekt geht es nachher nicht darum, dass, also die Lücke wird gebildet durch ein schwaches Bindegewebe in der Mitte. Und da geht es dann darum, die tiefe Bauchmuskulatur wieder zu trainieren, damit Spannung auf das Bindegewebe aufkommt. Und nach einem Kaiserschnitt oder nach einer Bauchgeburt ist die Besonderheit natürlich, der Fokus liegt mehr darauf eventuell, dass ich sage, ich muss mal auch die neuronalen Verknüpfungen zu meiner tiefen Bauchmuskulatur wiederfinden. Ich habe vielleicht Verwachsungen im Bauch, die ich durch Mobilisieren auch erstmal wieder in Bewegung bringe, damit es halt eben keine Schmerzen gibt, chronische Schmerzen und Verwachsungsbräuche. Und nach einer vaginalen Geburt ist es vielleicht erstmal so, wie du es auch erlebt hast oder ich auch, dass ich denke, ich möchte jetzt meinen Beckenboden ansteuern, ich kriege aber überhaupt gar kein Feedback. Ne?
Ja,
und da muss man aber auch nochmal sagen, das kommt in der Regel wieder. Wir haben in den ersten 3 Wochen nach Geburt eine autonome Rückbildung. Da muss ich erstmal theoretisch gar nicht aktiv den kräftigen. Ich kann versuchen, wirklich durch Wahrnehmung ihn immer anzusteuern. Und das ist schön, wenn man das in der Schwangerschaft schon gelernt hat, dann weiß ich, ich mache es gerade eigentlich richtig. Auch wenn mein Muskel mir kein Feedback gibt, wird trotzdem das Signal vom Nerven an den Muskel geleitet. Aber in den ersten 3 Wochen geht es vor allem erstmal darum, Ruhe zu halten, das Bindegewebe zu schonen und nicht auf dieses geschwächte Bindegewebe zu viel Belastung draufzusetzen. Ja. Weil manchmal entsteht ein Schaden auch dann nach der Geburt, wenn ich zu viel mache.
Ja.
Und erst nach 6 Wochen bekommt der Beckenboden seine Spannkraft langsam wieder. Und dann lohnt es sich auch wirklich in den Kraftaufbau reinzugehen. Davor lohnt es sich gar nicht, da so viel in den Kraftaufbau reinzugehen. Da geht es mehr um Wahrnehmung und Wiedererlernung von der richtigen Atmung, dass der Beckenboden mit dem Zwerchfell wieder schwingt. Ne? Weil wenn ich tief einatme, dann wird ja die Lunge runtergedrückt und das Zwerchfell, das unter der Lunge die die Begrenzung sozusagen dasteht, das ist ja ein Muskel, der geht nach unten und der Beckenboden muss sich in dem Moment entspannen, damit der Platz gibt für die Organe. Und beim Ausatmen spannt sich der Beckenboden an, hebt die Organe wieder an und der Zwerchfell entspannt. Und dieses Zusammenspiel, das muss ich oft auch erstmal nach einer Geburt wieder erlernen, auch wieder unabhängig von der Geburtsmethode dann im Endeffekt.
Das ist wirklich total spannend. Ich erinnere mich noch daran, dass es dann bei der Muskulatur, also der Bauchmuskulatur, auch darum ging, erst die seitlichen Bauchmuskeln aufzubauen und dann die geraden, damit das eben alles wieder gut zusammenwächst sozusagen.
Das ist tatsächlich ein bisschen überholt. Sagt nicht mehr nur die seitlichen Bauchmuskeln. Ja, genau, ist aber so, ne? Man sagen, bei der Rektusdiastase ist es ein Thema, was jetzt erst richtig hochkommt. Ja, also da wurde lange nicht viel gemacht. Und ich bilde ja auch Therapeutinnen aus, also sowohl Frauenärztinnen als auch Hebammen, Osteopathinnen und Physiotherapeutinnen zum Thema Beckenboden. Da haben wir unsere Beckenbodenfortbildung und da haben wir jetzt eine Physiotherapeutin, die mich unterstützt, die ist Rektusdiastase-Spezialistin. Und die sagt auch, die macht so viel Fortbildung und da ist so viel Wissen, was jetzt immer wieder erneuert wird. Da gibt's jetzt endlich Studien und da widmen sich Leute diesem Thema. Und da hat man jetzt eben auch festgestellt, es ist gar nicht die seitliche Bauchmuskulatur, sondern es ist der tiefe, quere Bauchmuskel, der Musculus transversus, der sich eigentlich, so kann man sich das vorstellen, wie ein Gürtel einmal komplett um unseren Bauch legt, von oben, vom Brustbeinspitze bis zum Füße runter, bis zum Schambein, eigentlich so einmal unser Korsettmuskel. Und der ist es, der die Spannung auf das Bindegewebe zwischen den Bauchmuskeln bringt. Also diesen Muskel anzuspannen. Und da habe ich witzigerweise, wenn man mal auf Instagram bei uns auf dem Profil guckt, da oben ein Video gespeichert, wo ich hochschwanger bin und dann mal den queren Bauchmuskel anspanne. Und das finde ich so eindrucksvoll, weil wenn du das mal machst in der Schwangerschaft, dann sieht das so aus, als würde der Bauch wird angehoben und als würdest du dann wirklich nur noch deine Gebärmutter sehen mit dem Baby. Und so kann man das ganz bildlich schon üben, diesen Muskel anzusteuern in der Schwangerschaft. Und man weiß, dass man dann das Risiko für eine Rektusdiastase um 30% senkt.
Ich dachte, man hätte die immer. Also ist das nicht nur diese Lücke, sondern ist es was Schädliches? Weil ich dachte immer, diese Lücke ist total normal und danach bildet sich halt alles wieder zurück, ganz naiv.
Ja, die Lücke ist normal. Am Ende der Schwangerschaft hat sie jede Frau, das brauchen wir. Aber wir haben leider Frauen, und da kommt es viel auch darauf an, dass man danach gut betreut wird. Und das ist so ein bisschen leider, die Rektusdiastase gehört niemandem so richtig. Ja, die Frauenärzte, wir werden eigentlich nicht dafür ausgebildet. Ja, die Hebamme könnte im Wochenbett nachgucken, aber nicht jede Frau hat eine Hebamme. Und wo stelle ich mich eigentlich damit vor, so ein bisschen, ne? Und da kommt es wirklich darauf an, dass man früh erkennt, welche Frau hat eine sehr große Diastase. Weil bei denen, wir bezeichnen eigentlich erst ab 3,4 Zentimeter Breite ist wirklich als Rektusdiastase. Und habe ich eine Rektusdiastase oder einen Spalt, der breiter ist, wo ich wirklich meine ganze Hand reinlegen kann nach Geburt, dann ist es eine Frau, die braucht 1:1 Betreuung eigentlich, oder die braucht zumindest eine wirklich intensive Rückbildung. Und wir haben über 30% der Frauen, die nach einem Jahr noch eine Rektusdiastase haben, also die wirklich einen großen Spalt haben, wo sich's nicht alleine zurückbildet. Und das sind die wir am besten frühzeitig erkennen müssen. Und ich kann natürlich das durch im Training einfach nochmal verschnellern, verbessern. Und die Frauen, wir haben manchmal Diastasen, die sind 7 Zentimeter breit. Und die Frauen, die haben Schmerzen, die können natürlich hier vorne im Bauch gar keine Spannung aufbauen. Da muss der Rücken das die ganze Zeit kompensieren. Der Beckenboden muss das irgendwie kompensieren. Und das ist im Tagesablauf einfach total einschränkend. Das sind dann auch die Frauen, die gerne auch mal so einen Gurt nehmen, damit sie einfach stabilisiert werden. Aber du hast vollkommen recht, es ist normal am Ende der Schwangerschaft. Und es ist auch danach normal, eine gewisse Schwäche zu haben. Aber es gibt Frauen, die einfach eine große Diastase haben, die wir wirklich dann auch speziell betreuen müssen.
Ja. Gibt es da denn in deinem Kursangebot auch was, also zur Rückbildung? Erzähl doch da gerne mal.
Genau, da haben wir unseren Postpartum-Power-Kurs, der genau die Bauchwand und den Beckenboden in den Fokus nimmt. Das ist ähnlich aufgebaut wie in der Schwangerschaft. Es gibt wieder medizinische Aufklärungsvideos von mir, wo ich dann viel auch zum Zusammenspiel zwischen Bauchmuskulatur, Beckenboden erkläre, Zwerchfell und auch nochmal, was besonders ist jetzt nach der Geburt. Und dann haben wir auch wieder Yoga-Videos, wir haben schon welche fürs Wochenbett Techniken und dann aber auch für die Zeit danach, immer mit dem Fokus auf Beckenboden Beckenboden und Rektusdiastase und auch wieder ein Workout-Teil, wo man auch schon relativ früh anfangen kann. Und wir haben einen Leitfaden dabei. Das heißt, ich kann wirklich schauen, wo stehe ich, an welchem Punkt, was ist bei mir vielleicht auch der Schwerpunkt und welche Videos kann ich jetzt schon machen und womit muss ich gegebenenfalls noch ein bisschen warten. Und das Besondere bei beiden unseren Kursen ist, dass wir eine Community-Plattform haben, wo man uns Fragen stellen kann, die wir dann auch einfach beantworten. Und dann auch mal, wenn es mal sein muss, telefoniere ich auch mal mit einer Kursteilnehmerin, wenn die eine spezielle Frage hat. Ich kann das natürlich auch immer über die Praxis machen, dass man da eine Telefonsprechstunde machen kann, wenn man wirklich merkt, hey, ich bin irgendwie ein Sonderfall. Ich habe doch nochmal eine größere Diastase und ich habe gerade vielleicht keinen Ansprechpartner um die Ecke.
Ah, das ist super,
dass man da einfach wir die nicht so alleine lassen nach der Geburt.
Ja, total gut, weil du ja gerade eben auch gesagt hast, ne, dass sich da niemand so richtig für zuständig fühlt. Dann hat man da zumindest schon mal so eine erste Idee und Anlaufstelle, wo man mal gucken kann, wenn man da betroffen ist. Ja, ich danke dir sehr. Zur Bauchgeburt hätte ich noch die Frage, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass sich ja auch die ganzen Nerven wieder, also es ist ja einmal einfach durchtrennt worden sozusagen, ne? Die ganzen Bauchmuskelschichten bis runter zur Gebärmutter und die wurde ja auch eröffnet. Kann es Probleme mit dem Beckenboden auch machen, wenn man die Narbe hat? Also hat das irgendwie, hat das ein Zusammenspiel?
Also man muss sich überlegen, in unserem Körper hängt ja erstmal alles miteinander zusammen. Ne? Mhm. Wenn man zum Beispiel mal, also das war für mich so im Yoga eigentlich mein Aha-Moment. Wir lernen ja im Medizinstudium, da sehe ich das Skelett, was ja einfach nur mit Schrauben fixiert wurde. Und sich dann aber mal zu überlegen, ja, wie spielt das denn, wie hängt das denn miteinander zusammen? Das habe ich im Yoga erlebt, wenn ich mich gedehnt habe eigentlich in der Hüfte und ich habe es bis in meine Schulter gespürt. Da merkt man ja, dass die Faszien, dass das einfach durch den ganzen Körper durchläuft. Und wir haben zum Beispiel eine Faszie, die wirklich von der Fußsohle beginnend über den Beckenboden an den Bauchmuskeln hochläuft bis zu unserem Kiefer. Deswegen hat der Kiefer auch viel mit dem Beckenboden zu tun. Ne? Mhm. Und das ist ja auch Loslassen und Lockerlassen im Kiefer, auch unter der Geburt ganz wichtig. Und so ist es natürlich auch, wenn ich eine Narbe habe in der tiefen Bauchfaszie, dann kann natürlich Zug ausgeübt werden, wenn die nicht mobil ist, diese Narbe, bis zum Beckenboden. Und das kann zu Verspannungen führen. Es kann aber auch dazu führen, dass eben der Beckenboden nicht richtig kontrahieren kann, dass er nicht richtig schwingen kann, eine An- und Entspannung machen kann. Und wir wissen auch aus Studien, dass gerade das Thema verspannter Beckenboden und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr durch auch Verspannungen im Beckenboden nach Kaiserschnitt zum Beispiel häufiger sind oder mindestens genauso häufig wie nach vaginalen Geburten. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Deswegen ist es auch so wichtig, sich nach der Bauchgeburt einfach um seine Narbe zu kümmern. Ich hatte da jetzt auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit einem Osteopathen, denn wir wissen, dass jede Narbe, jede OP, die wir haben in unserem Leben, führt zu Verwachsungen. Und bei der einen Frau mehr als bei der anderen, ganz klar, manche haben schon nach einer Bauchgeburt, wenn man die wieder operiert, einen starken Verwachsungsbauch und bei manchen sieht man wenig. Aber wir können etwas tun, durch Mobilisierungstechniken die Narbe einfach auch weich zu halten, damit das eben nicht dann auch diesen Zug gibt in andere Bereiche im Körper.
Ist da auch was in deinem Kurs dazu da? Also wie mobilisiere ich das? Weil ich stelle mir jetzt Narbenpflege eher so äußerlich vor mit Cremes, aber das meinst du ja gar nicht.
Also alleine natürlich durch die ganzen praktischen Übungen, die wir machen, mobilisieren wir natürlich schon ganz viel. Wir haben aber auch ein E-Book zum Thema Narbenpflege nach Kaiserschnitt, aber auch Narbenpflege nach vaginaler Geburt, wo man einfach nochmal Techniken bekommt, Massagetechniken. Für so ganz tiefe Techniken würde ich immer jemanden anderes nehmen, also einen Therapeuten tatsächlich, weil ich ja so tief gar nicht reinkomme und sobald es, also dann verspanne ich ja in einem anderen Bereich in meinem Körper, wenn ich wirklich sehr tief in meinen Bauch reindrücke. Oberflächliche Techniken auf jeden Fall, das kann man sehr, sehr gut auch selber machen. Und durch Bewegung machen wir ja auch schon viel, ne? Und durch Hüftöffnung, wenn ich mich zur Seite, wenn ich da aus dem Yoga Übungen nehme, mobilisiere ich natürlich auch schon recht viel.
Ja, ich hatte jetzt kürzlich ein Interview auch zum Thema Beckenboden, wo auch Pilates empfohlen wurde. Ist das auch sowas, wo du sagen würdest, ja, das ist eine gute Möglichkeit, auch den Beckenboden mit anzusteuern?
Auf jeden Fall. Also Pilates und Yoga, wir haben auch Elemente in unserem Workout-Teil von Pilates, ist auch super. Wenn ich jetzt in offene Klassen, das würde ich immer ein bisschen gucken, wenn ich jetzt jemand bin, der schon jahrelang Pilates gemacht hat, dann habe ich auch ein wahnsinnig gutes Körpergefühl, dann weiß ich auch wahrscheinlich, was kann ich nicht. Wenn ich aber jetzt mit Pilates anfange nach der Geburt und ich habe mich selber mal so ein bisschen aus Interesse durchgeklickt, ich bin ja auch noch mitten in der Rückbildung, mein Kleiner ist ja jetzt 3,5 Monate alt, da muss man ein bisschen gucken, da wird viel auch gemacht im Pilates mit für die gerade Bauchmuskulatur, so crunchartig, dass ich die Beine hochhebe und das kann am Anfang natürlich noch ein bisschen zu viel sein, also da lohnt es sich dann immer wirklich auch zu gucken, dass das Kurse sind, die für die Rückbildung ausgelegt sind oder ich wenn ich natürlich geschult bin und weiß, was darf ich nicht, dann kann ich auch mal was weglassen. Aber in den offenen Klassen wird beim Pilates viel eben in diesen Crunch-Positionen gemacht. Und dafür brauche ich einfach eine starke Körpermitte, damit ich erst, bevor ich in diese Position reingehen kann.
Ja.
Aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle Übungen aus dem Pilates, mit denen ich auch schon von Beginn an starten kann.
Ja, ja. Ja, liebe Rieke, magst du noch mal ganz kurz sagen, dein Buch und auch deine Kurse sind ja nicht nur für Frauen, die jetzt eine Bauchgeburt hatten, auch wenn das jetzt hier unser Thema gerade ist, sondern für alle. Und wo kann man dich finden? Wo kann man euch finden und eure Arbeit?
Ja, unser Buch, Die Beckenbodenrevolution, das ist wirklich so ein ganz, ganz großes Herzensprojekt. Das widmet sich an alle Frauen, an Frauen in der Schwangerschaft und Frauen, die Mama geworden sind, egal wann. Ja, das ist natürlich der Fokus, aber auch für alle Frauen insgesamt. Wie der Name des Buches auch schon sagt, wollen wir einfach raustreten mit dem Thema, weil es einfach in einer sehr, sehr großen Tabu immer noch drin ist und einfach so viele Frauen betrifft. Wir wissen, dass über 50% der Frauen Beschwerden haben in der Schwangerschaft, nach der Geburt, dass 2 von 3 Frauen im Laufe ihres Lebens inkontinent werden. Und das muss nicht sein. Und deswegen in dem Buch findet man sehr, sehr tiefes medizinisches Wissen. Das war mir ein großes Anliegen, dass da wirklich studienbasiert alles drinsteht, da findest du auf alles eine Antwort und auch zum Thema Geburtsentscheidungsfindung nochmal, genau das, was ich heute auch schon einiges angerissen habe zu dem Thema, wie ist denn wirklich die Datenlage, was sagen denn die Studien dazu und wie kann ich vielleicht für mich selber auch meine Entscheidung treffen und dann aber auch Hilfeangebote, was kann ich machen nach der Geburt, schon in der Schwangerschaft, präventiv und ganz, ganz viele tolle Übungen von Katharina sind in dem Buch und wir haben eben die Mama Academy, das ist unsere Online-Plattform, die wir gegründet haben, wo wir unsere Online-Kurse haben. Wir haben auch einen Podcast, der jede Woche montags erscheint. Und da findet man uns. Auf jeden Fall hatten wir auch schon viele spannende Interviews. Genau, ansonsten sind wir vor allem auf Instagram aktiv mit die Mama Academy. Und ja, da gibt es regelmäßig viel, viel Input, Wissen. Und wir freuen uns immer, mit den Frauen selber auch in Kontakt zu treten.
Ja,
und natürlich unseren Academy-Teil, Entschuldigung, das darf ich nicht vergessen. Also falls du Therapeutin bist und dich das interessiert, das Thema, da haben wir eben unsere Beckenboden-Fortbildung und aber auch unsere Prä- und Postnatal-Yogalehrer-Ausbildung, die wir leiten.
Ja, ja, schön. Ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich danke dir auch sehr für deine Arbeit überhaupt. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema, Beckenboden. Ich neige dazu, das immer so ein bisschen stiefmütterlich, also ich persönlich, das stiefmütterlich zu behandeln. Und ich denke immer wieder, ich muss aber jetzt wirklich mal ein bisschen mehr machen. Und ich hoffe, dass alle sich auch inspiriert fühlen, die jetzt hier zugehört haben, sich mehr um ihren Beckenboden zu kümmern. Und das darf natürlich auch Spaß machen, also Beckenboden zu mobilisieren, den zu trainieren. Und da kann ich mir vorstellen, dass ihr bestimmt ein schönes Angebot habt.
Auf jeden Fall. Das ist ja immer, dass viele denken, Beckenbodentraining ist langweilig. Aber wir beide, sowohl Katharina als auch ich, wir gehen super gerne ins Fitnessstudio und durch das Ganze, was wir erlernt haben, aber auch raustragen, ist es so, wir trainieren ganz anders. Wenn du einmal verstanden hast, wie du deinen Beckenboden anspannst, entspannst, wie du das in dein Training integrieren kannst, ist es ein ganz neues Gefühl. Du stemmst die Gewichte ganz anders und im guten Gefühl und hast eine innere Stärke und das macht auch viel mental. Mit einem, wenn man sich von innen heraus stark fühlt. Und es ist halt immer so, man sieht den Beckenboden nicht wie den Bizeps, den ich trainiere, aber er gibt uns einfach eine ganz, ganz tolle Basis, auf die wir dann unseren Sport auch aufbauen können.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute und bis bald. Wir sehen uns ja auch in deinem Podcast. Also für alle, die jetzt Lust haben, auch mal rüber zu springen. Ich war bei euch auch zu Gast Und mal gucken, wann dann welcher Podcast erscheint, jetzt welche der beiden Folgen. Aber es war auf jeden Fall total schön, mit dir zu sprechen. Danke dir.
Fand ich auch. Vielen, vielen Dank, liebe Christine, für die Einladung.
Ja, das war es schon mit der Podcast-Folge mit Rike Herrmann. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall ganz viel Neues gelernt und werde mich jetzt auch noch besser um meinen Beckenboden kümmern, auf jeden Fall. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute in deiner Schwangerschaft und auch egal, wie deine Geburt verläuft, also bei deiner vaginalen Geburt oder Bauchgeburt, alles Gute. Und wenn du Lust hast, dich hier mental vorzubereiten, auch auf die Bauchgeburt, kannst du das sehr gerne mit mir machen, wenn du magst. Du findest zum Beispiel in meiner App Die Friedliche Geburt einen kostenlosen Schnupperkurs. Den kannst du einfach mal ausprobieren. Und natürlich für dich, wenn du eine Bauchgeburt jetzt planst, sind da nicht alle Module, nicht alle Videos interessant. Aber du würdest auch eine Technik lernen, mit der du dich sehr, sehr gut auf deine Bauchgeburt vorbereiten kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall so oder so von Herzen eine gute Geburtserfahrung. Bis bald und alles Liebe, deine Christine.